Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Breidenbacher Podcasts. Ich bin der Jens und ich möchte euch wieder was erzählen. Das neue Jahr hat angefangen, ja. Und ich sitze hier wieder zwischen Rennsteig und Rhön in Südthüringen und möchte euch ein bisschen was erzählen aus den letzten Wochen. Aber erstmal alles Gute fürs neue Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle leise reingerutscht. Bei mir war es jedenfalls so. Wir werden sehen, was das Jahr bringt. Ich glaube, so richtig voraussehen kann das noch keiner. Hoffen wir auf die Impfungen, dass diese Sache mit dem Corona langsam wieder zurückgeht. Ich würde es mir sehr wünschen, denn mein Jahr ist schon wieder voll mit Plänen, mit Ausflügen, mit Workshops und ja, natürlich Wettkämpfen, wenn es wieder losgehen sollte. Wie gesagt, eigentlich sollte diese Folge ja noch letztes Jahr kommen. Es war mir leider nicht möglich, aus Zeitgründen und familiären Sachen. Ich hatte noch einen Trauerfall in der Familie, aber nicht durch Corona. Und ein anderes Familienmitglied ist in die Pflege gegangen. Aber nichtsdestotrotz, uns geht es gut. Familie ist gesund. Wir haben auch zeitweise das Weihnachtsfest zusammen verlebt. Ich habe noch bis zum Ende gearbeitet. Ich arbeite eigentlich, seitdem ich keine Kinder mehr zu Hause habe, öfters an den Feiertagen oder zwischen den Feiertagen. Da kommt man ein bisschen Ruhe rein. Man kann sich mal mit Sachen beschäftigen, wo man sonst das ganze Jahr nicht dazu kommt. Das ist bei mir hauptsächlich so mal Schreibkram und am Computer mal einiges lesen. Sonst bekomme ich von Corona nicht so viel mit. Das hört sich jetzt blöd an. Aber ich fahre früh mit meinem Dienstfahrzeug los, bin außer Haus, bin den ganzen Tag unter freiem Himmel, komme gelegentlich mal an eine Dienststelle. Ansonsten treffe ich kaum jemand. Unsere Offices sind eigentlich leer. Jetzt in der neuen Situation wurde jedem geraten, zu Hause zu bleiben und von zu Hause aus zu arbeiten. Und das ist eigentlich bei uns in der Firma schon lange sehr gut vorbereitet worden, so dass ich, wenn ich mal in so ein Dienstgebäude komme, keinen antreffe groß. Ein, zwei Mann vielleicht. Ja, ich kümmere mich auch nicht groß um die ganzen Corona-Sachen, Indistenzien und so weiter. Ich gucke da einmal in die Tageszeitung, da gibt es eine Übersichtskarte, wo farblich eingefärbt ist. Aber dass ich mir da jetzt Apps oder was installiere, so ist das nicht. Mir ist so ein bisschen schleierhaft, was da auf uns zukommt mit dieser Impfung. Erst einmal gibt es schon wieder verschiedene Impfstoffe. Ob nicht irgendwann der Kampf ausbricht, ich möchte genau den Impfstoff und der andere möchte diesen. Auch weiß ich nicht, wie die das machen wollen, wegen Geheimhaltung oder braucht es nicht geheim gehalten zu werden, wer ist geimpft, wer ist nicht geimpft. Ich schätze, da wird es sehr große Diskrepanzen geben. Was ich voraussehe, ist dieser indirekte Zwang, dass es halt Läden gibt oder bestimmte Dienstleistungen, die nur Leute zulassen, die geimpft sind. Nur ist das jetzt öffentlich, die Impfung? Muss das jeder angeben? Oder muss das angeben, wenn er diese Dienstleistungen in Anspruch nimmt? Und was da alles wird, werden wir sehen. Also ich glaube, da ist noch lange nicht alles ausgestanden und da wird es noch einiges zu erleben geben. Bei uns liegt hier gerade Schnee. Auf meiner Meereshöhe hier ist ein bisschen 5 cm, so dass es weiß ist, aber ein, zwei Kilometer weiter weg, ein bisschen höher, kann man schon sehr gut Skifahren. In Hoberhof laufen zurzeit alle Vorbereitungen für den Biathlon, der dieses Jahr etwas länger dauert. Ich habe zwar nicht so richtig verstanden, warum sich Oberhof gerade dieses Jahr beworben hat, den auszuführen und dann gleich doppelt, weil vor kurzem im Herbst war es ja noch eine große Baustelle. Die haben sie jetzt einigermaßen fertig, aber ich denke noch nicht hundertprozentig. Und da hätte ich doch lieber dieses Jahr das Geld eingesteckt, weil die, die den Weltcup oder die diese Veranstaltung nicht machen, kriegen ja das Geld so als Ersatz. Nein, sie mussten halt noch eine zweite Veranstaltung übernehmen, aber ich denke, dieses Organisationskomitee ist so gut eingespielt mit vielen Freiwilligen, die hier für den Biathlon leben und sterben. Ich denke, dass die das gut über die Bühne kriegen. Natürlich kein Publikum, was ich auch nicht so richtig verstehe. Man hätte dort auf den Tribünen doch mit bestimmten Abständen die Leute hinstellen lassen können. Nicht dicht gedrängt, aber ich vermute, dass das dann wieder nicht so zu vereinbaren ist mit dem Rein- und Rausgehen aus dem Stadion, dass sich da wieder größere Pulks an Menschenmassen sammeln werden. Ich denke, auch so wird an der Strecke einiges los sein, weil das ist ja alles nicht abgesperrt. Man kommt an die Strecke von außen ran. Selbst ich könnte hier in meinem Ort loslaufen, wüsste genau wohin und nach 10, 15 Kilometer wäre ich auch an der Strecke. Aber ich mache das natürlich nicht. Ich war auch gestern und heute noch nicht Skifahren, weil mir wahrscheinlich zu viele Leute da oben sind. Ich habe jetzt noch 2 Tage in der Woche frei, den 4. und 5., sodass ich da mich nochmal auf die Piste begeben werde, meine neuen Skier ausprobieren, also gebraucht gekauft. So viel zu meiner jetzigen Situation. Fangen wir an mit Nachträgen. Ich hatte ja in der letzten Folge erzählt, wo ich mit einem Elitehörer, mit Micha unterwegs war, waren wir ja an einer Stelle auf dem Rennsteig, wo ein oder der berühmte Bergsteiger in Thüringen einen Gedenkstein hat, Günther Jung. Und durch nachfolgende Recherchen habe ich festgestellt, es gibt von dieser Tour auch ein Video auf YouTube. Ich habe euch das auch natürlich wieder in den Infos verlinkt. Wer da Interesse hat, das war wirklich ein ziemlich heißes Ding, was die da gemacht haben. Ja, wen das interessiert, kann sich das anschauen. Dann hatte ich ja mal von Senfcall erzählt. Also, das ist dieser Streamingdienst von der Universität Darmstadt, glaube ich, wird der betrieben. Noch kostenlos. Das ist halt ein Streamingdienst, wo man keine Software installieren muss, wo man alles in Deutsch ist und wo man sich auch nicht anmelden muss jetzt. Man kann einfach einen Raum aufmachen, wie man das so nennt, und kann dann seine Gäste einladen, wen man haben will. Ist zwar nicht so komfortabel wahrscheinlich wie Zoom und die anderen, aber auch dieses Senfcall beruht auf dem Streamingdienst von Big Blue Button. Ich weiß jetzt nicht, wie genau das ist, wenn man direkt Big Blue Button so einen Stream aufmacht, ist man, glaube ich, auf 1 Stunde begrenzt. Ich weiß nicht, ob das bei Senfcall auch ist. Mal ausprobieren. Ich habe mich ein bisschen reingearbeitet. Ich will zum Beispiel mal versuchen, hier in meiner Ortschaft mal so eine Art Frühshoppen nächsten Sonntag zu veranstalten. Einfach mal ein paar Schilder im Dorf aufhängen, wer Lust hat. Will vielleicht noch ein kleines Anleitungsvideo dazu machen. Mal sehen, ob es klappt, dass man auch mal mit dem Dorf ein bisschen weiter in Verbindung bleibt. Gerade für die Jugend ist das bestimmt nicht schlecht. Ja, ich glaube, das war's zu den Nachträgen. Kommen wir mal zu YouTube. Da habe ich ein Anliegen. Also YouTube hat jetzt bekannt gegeben, dass sie Werbung schalten, auch bei YouTubern, die das nicht wollen oder die das abgeschalten hat. Ich hoffe, dass bei mir bis jetzt so war, dass, wenn ihr meine Videos seht, noch keine Werbung geschalten worden ist. Es kann vorkommen, dass Video vor meine Videos geschalten wird. Damit habe ich nichts zu tun. Ich habe auch keinen Einfluss darauf, welches Thema von Werbung. Das ist halt so, das wollen die einführen. Und naja, mit dem YouTube ist sowieso noch einiges im Argen mit diesen 10 Euro, die du auch wieder im Monat bezahlen sollst. Es wird langsam ein bisschen viel, aber ich glaube, das hatte ich auch schon in der letzten Sendung erzählt. Netflix, Spotify, ja, und jetzt geht's auch los ein bisschen mit meiner Fotografie. Da hatte ich ja schon was erzählt. Und ja, das so viel zu YouTube erstmal in Sachen Werbung. Dann habe ich euch ein Video von dem YouTube-Kanal Wie geht YouTube verlinkt. Da hat er mal die Neuerung für 2021 erzählt, ist einiges dabei. Was mich so ein bisschen gefreut hat, ist, dass es für YouTuber, also so kleine wie mich, etwas vorteilhafter wird wahrscheinlich in der nächsten Zeit. Und er hat zum Beispiel gesagt, dass Abonnentenzahl immer unwichtiger werden. Ist natürlich für die Großen nicht so schön. Ich habe euch auch das Video verlinkt in den Infos. Schaut mal rein, wen das interessiert. Es wird jetzt mehr Wert auf kleinere Sachen gelegt. Es wird so eine Art Clip wie bei Instagram eingeführt. Also wenn man einen Videoclip unter 1 Minute macht, kommt der in so eine extra Abteilung, wo dann auch zwischen den Videos dann diese schmalen Kärtchen sind. Und die sollen dann einen weitaus höheren Bedeutungsgrad haben und auch im Ranking weiter nach vorne bringen, sodass jetzt auch kleine YouTuber etwas größere Chancen haben gegen die Großen, wenn man nach etwas sucht oder die auch so in den ganzen Timelines angezeigt werden. Er hat dann noch einiges andere erzählt. Schaut mal rein. Wie gesagt, ich habe es euch in die Infos gelegt. Ja, was gab es sonst noch YouTube? Erstmal, man hat ja über die Feiertage und auch jetzt so in Winterzeit Langeweile, denke ich. Und man guckt doch mal mehr. Ein kleiner Tipp von der Videozeitschrift Videoaktiv, was eine noch der wenig übrig gebliebenen Videozeitschriften ist, gibt es einen Überblick über Kameras. Das heißt Kamerakaufberatung. Auch diesen Link habe ich euch in die Infos getan. Also es ist von Actioncam, von 360-Grad-Cams und was man für was sich anschaffen sollte, welche Kamera für Video. Das ist der Joachim Sauer, der da sehr aktiv ist, der da unwahrscheinlich viel macht, auch im Internet, auf YouTube und so weiter. Schaut mal rein, wen das interessiert. Dann habe ich einen neuen Outdoor-YouTube-Kanal gefunden. Den hat mir mein Sohn gezeigt. Und zwar geht mal in YouTube und gibt mal Merlin ein. Also wie der Zauberer Merlin. Und das ist so ein Outdoor-Freak. Und schaut euch da mal Videos an. Das ist so ein richtig ruhiger Typ. Und der erklärt da alles von Grund auf. Also immer kann man sich nicht anschauen, aber vielleicht gefällt dem einen oder anderen die Art, wie er das macht. Gibt ein paar sehr interessante Videos dabei, wie er das erste Mal im Wald übernachtet oder bei Regen oder bei Schnee. Meistens hat er eine Hängematte. Und ich hatte ja eben schon gesagt, dass man zu Hause ein bisschen Zeit hat. Hier nochmal ein Tipp für Fotografen. Man kann ja auch mal zu Hause, das kann schon mit einem Smartphone sein oder wer eine Kamera hat, sich ein bisschen in der Produktfotografie austobt oder in der Splash. Also Splash-Fotografie ist das, wenn man so Wassertropfen in ein Glas lässt oder ein Gegenstand in Glasschüssel fallen lässt und das dabei fotografiert. Und da habe ich euch auch mal den Dennis Wilk verlinkt. Der ist so ein Spezialist dafür. Der macht unwahrscheinlich schöne Sachen, auch wenn man manchmal sieht, so Tinte reingetropft, die dann so tolle Nebelwolken im Wasser geben, was da zu beachten ist und so weiter. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen und man kann sich über die kalten Tage damit auch mit Fotografie die Zeit vertreiben und doch einiges dazulernen. Dann nochmal, ich habe ihn schon öfters erwähnt, den Wolf-Film. Also das ist ein Videoproduzent, der eine eigene Firma hat, aber auf YouTube viel zum Thema Smartphone-Video zeigt, auch richtig professionell. Und der hat nochmal jetzt zu den Feiertagen die besten Tricks oder die besten Anleitungen, wenn man mit dem Handy anfangen will zu filmen. Erstmal ohne alle Zusatzmittel zu nehmen, einfach das Handy zu schnappen und anfangen zu filmen. Und gibt da so ein paar kleine Hinweise, zum Beispiel, dass man, bevor man anfängt zu filmen, sich einen Fokuspunkt setzt, da auf das Display länger den Finger hält und dadurch den Autofokus eine Sperre reinmacht, sodass während der Aufnahmen zum Beispiel nicht ständig der Fokus pumpt und so weiter. Schaut mal rein, auch das habe ich euch verlinkt. Man kann da sich einiges abgucken. Dann gibt es den, ihr seht schon, ich mache viel über Video und Film heute in YouTube. Ich hatte mir ja eine neue Kamera gekauft und dadurch dort einiges gestöbert. Dann gibt es dann den Fototrainer. Der macht sehr viele schöne Interviews und letztens unter anderem mal mit diesem Speicherkarten-Guru. Und da geht es mal, glaube ich, über eine Stunde oder zwei Stunden über Speicherkarten. Wen das interessiert, für welche Kamera, welche Speicherkarte geeignet ist. Also da geht es richtig tief in die Materie und man kann sich da richtig mit beschäftigen, was es für Speicherkarten gibt und welche man kaufen sollte und welche man heute nicht mehr kaufen sollte. Also die besten Speicherkarten für Fotografen. Ja, wie ihr wisst, gibt es da dann auch noch ein kleines Steckenpferd, die Home-Automatik. Ich habe da bis jetzt noch nicht so viel Enthusiasmus reingelegt, bis auf meine Lichtleisten, die ich mir in meinem Wohnzimmer oben an die Decke gemacht habe, die immer noch wunderbar laufen. Es ist richtig schön, abends, wenn es dunkel wird, gehen alleine die Lämpchen an und sagen einem dann abends auch rechtzeitig, wann man ins Bett gehen soll, indem sie wieder ausgehen. Und früh brauche ich sie nochmal eine halbe Stunde, gehen sie dann wieder an. Das kann man alles programmieren. Ist recht schön. Also, dass man nicht jedes Mal das Handy nehmen muss, muss die an- und ausschalten. Und da gibt es auch Neues. Da gibt es ja auch sowas, so eine neue Art wie neues Protokoll. Ich hatte, glaube ich, schon mal von Zigbee erzählt. Also, das ist ein Protokoll, die diese Smart Home Objekte besser miteinander verstehen lässt. Und da gibt es jetzt was Neues. Das nennt sich Thread. Also THREAD, Thread. Und das ist was ganz Neues, sehr schön. Das ist so eine Art Mesh-Netzwerk für Smart Home. Ich habe euch da von Spiel und Zeug, dem YouTube-Kanal, auch was in die Info getan. Das könnt ihr euch mal anschauen. Nur mal kurz, ganz grob. Also es ist möglich, wenn ich jetzt zum Beispiel unten im Keller eine Bridge habe, entweder Philips oder sonst was von einem anderen Smart Home Hersteller, und die muss ja immer weit reichen, damit auch die Lampe im letzten Zimmer geschaltet werden kann. Und dieses Thread macht es möglich, ein Mesh-Netzwerk aufzubauen. So kann man zwischen Bridge und der letzten Objekt kann man dann zum Beispiel eine Lampe dazwischen schalten, und diese Lampe wirkt dann schon wieder als eigene Bridge. Und von diesen, und diese kann als eigene Bridge wieder programmiert werden, sodass von dieser Lampe dann wieder verschiedene andere gesteuert werden können. Schaut euch das mal an, ich habe es in die Infos gemacht, ist sehr interessant. Und es soll auch schon ältere Geräte geben, die das schon mit eingebaut haben, aber das erst durch ein Firmware-Update aktiviert werden soll. Einen letzten kleinen Hinweis in Sachen Technik gilt der Soundkarte. Früher hat man ja die Dinger eingebaut, aber heute ist es auch ganz nützlich, sich eine USB-Soundkarte zuzulegen. An den meisten Laptops und so weiter, mit denen die meisten ja heute arbeiten, sind dann meist zwei Buchsen oder auch eine, die beides hat. Also Kopfhörer und Mikroanschluss in einem. Wer ein bisschen mehr Qualität hat, da gibt es von Shakun, das ist dieses Spieleausrüsterportal, die auch Mäuse und was weiß ich nicht alles herstellen. Da gibt es zwei Soundkarten. Auch die habe ich euch verlinkt. Das ist die DAC Pro S und ich glaube, es gibt schon eine DAC Pro S2. Vielleicht auch interessant für manche Podcaster. Ich habe so eine externe Soundkarte schon länger. Ich glaube, schon vor meiner Podcast-Zeit mir einen Kopfhörer von Creative gekauft und da war so ein Ding dabei. Also man kann einmal normalen Klinkenstecker reinstecken in Kopfhörer. Dieser Kopfhörer hatte auch ein ansteckbares Mikrofon. Nur es war halt ein Stecker nur dran. Und wenn man beides nutzen wollte, musste man dann über USB diese Soundkarte in USB reinstecken und in diese Soundkarte dann den Klinkenstecker, sodass man dann Hörer und Mikrofon nutzen konnte. Und ich komme mit dem Ding eigentlich immer besser hin, als wenn ich nur die Soundkarte aus dem Rechner benutze. Und diese von Shakun, die sollen in der Qualität ganz gut sein. Also wenn sowas noch interessiert, kostet glaube ich um die 30 Euro so ein Ding, kann sich damit mal beschäftigen. Ja, das war's heute zum Thema Technik. Ist schon wieder eine ganze Zeit vergangen. Ich glaube, wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Aber nichtsdestotrotz, bevor wir zum Hauptthema kommen, noch was in Sachen Podcast. Da möchte ich noch eine Empfehlung machen, und zwar die Folge 105 vom Umwomukum Podcast, Impfstoff und Mythen vom Christian. Der hat da mal richtig interessant und leicht verständlich über diese Impfstoffmythen erzählt, RNA, DNA, Unterschied und was, wie das mit diesem Impfstoff alles zusammenhängt. Christian überrascht mich immer wieder, von was er alles Ahnung hat. Ich fand die Folge sehr interessant und kann die euch nur wärmsten empfehlen. Werden vielleicht auch ein paar Vorurteile abgebaut, gerade jetzt in der Zeit von Corona. Dann möchte ich ganz herzlich den Camping Caravan Podcast grüßen. Die hatten eine sehr lange Folge, und zwar die Folge 50 Tesla Technik E-Camping, wo sie über Camping mit E-Auto diskutiert haben. Einer der Mitglieder hat auch einen Campingurlaub mit einem E-Auto, einem Tesla gemacht und erzählt da sehr ausführlich. Sehr interessant. Es gibt ja auch in der Podcast-Welt noch einen anderen Camper, die darauf warten, endlich ein Auto zu kaufen, was auch für Campingwagen geeignet ist. Also meiner Meinung nach müsste das mit dem Tesla schon funktionieren. Ja, und weil wir hier gerade bei Camping sind, durch YouTube ist mir letztens mein Traumwohnwagen für die Zukunft zwischen die Augen gekommen. Ich verrate aber jetzt nicht, welches ist und auch nicht die Firma, sonst gibt es hier wieder Diskussion oder sonst was. Das ist ja auch so ein heiliger Gral im Camping-Caravan-Podcast. Hört da immer mal rein. Und ja, wer da mitdiskutieren will, die Jungs haben jetzt zum Lagerfeuer aufgerufen oder am Lagerfeuer aufgerufen. Wer mal mitdiskutieren will oder was erzählen will, kann sich bei ihnen melden und kann mal in einer Folge teilnehmen und seine Erfahrungen erzählen. Meine Idee wäre auch mal, gerade weil ich dieses Thema habe, diese unterschiedlichen Wohnwagenfirmen. Was ist der Vor- und Nachteil der jeweiligen? Welche Unterschiede gibt es da? Warum kauft der eine nur diese Firma und der andere kauft nur diese Firma? Das wäre vielleicht mal ganz interessant, miteinander zu diskutieren. Und ich denke, über den Winter ein schönes Thema, solange man nicht mit seinen Gefährten unterwegs ist. So, kommen wir zum eigentlichen Thema. Ihr habt es ja in der Überschrift gelesen, mit dem Wohnwagen durch die Felsen der Sächsischen Schweiz. Wer mich verfolgt in meinen Folgen, weiß ja, dass dies ja nicht viel an Orientierungsläufen und an diesem ganzen Thema stattgefunden hat. Es war alles sehr schwierig und trotzdem gab es dann eine Ausschreibung für einen Orientierungslauf in der Sächsischen Schweiz und meine Frau hat in Dresden studiert und war dort viel unterwegs und auch ich bin eigentlich immer begeistert, wenn wir mal die Möglichkeit erhalten, in der Sächsischen Schweiz direkt zwischen den Felsen zu laufen. Das muss man halt mal erlebt haben. Ich weiß, in Tschechien gibt es das auch noch, die haben auch solche Sandsteinfelsen, aber das ist für uns immer so ein Anreiz und da nehmen wir uns auch Zeit und da gab es dieses Jahr den Vielpost-Noel. Und da man meistens nicht nur an einem Wettkampf am Wochenende teilnimmt, sondern damit es sich lohnt für die Leute, die weit anreisen, werden dann zwei Orientierungsläufe gemacht an derselben Stelle. Und deswegen fand da noch die Sächsische Meisterschaft auf der Mittelstrecke statt. Der Wettkampf fand am 10. und 11. Oktober statt. Also am 10. Oktober die Sächsische Meisterschaft Mittel und am 11. Oktober der Vielpost-Noel. Wir nehmen uns dann immer noch einen zusätzlichen Tag meist, obwohl wir haben uns zwei zusätzliche Tage genommen, sind Donnerstag angereist und haben uns in der Nähe einen Campingplatz gesucht. Und zwar war das der Campingplatz Nikolsdorfer Berg. Der Nikolsdorfer Berg, dieses Gebiet, wo wir dann laufen sollten, heißt auch Nikolsdorfer Wende, wo dieser Wettkampf stattfand und er liegt in der Nähe von Königstein. So ein bisschen südlich, also südlich der Elbe, hinter Königstein und liegt sehr schön für mich. Also ist mein Eindruck gewesen. Er ist nicht unten im Tal, also im Elbtal oder so oder in einem Seitental, sondern man muss schon ein Stückchen bergauf fahren und kommt dann auf so eine schöne Hochebene mit sehr viel Weideflächen, Gras und so am Rand. Dann beginnen die Felsen und da unmittelbar daneben befindet sich auch der Campingplatz Nikolsdorfer Berg. Der Campingplatz gehört zu einem Verbund, CBM, Campingverbund. Was CBM genau heißt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gehören zu diesem Verbund vier Campingplätze in der Nähe von Dresden. Das ist einmal Dresden-Mockritz, Dresden-Nord, Nikolsdorfer Berg und Oberer Waldteich. Der Campingplatz kann auch oder gehört auch zu dem Verbund Campingkart ACSI, wenn das interessiert. Und da gibt es Ermäßigungskarten für die Nebensaison, habe ich gelesen. Natürlich, die Infos bekommt ihr alle verlinkt unten in den Shownotes. Ja, ein bisschen steile Anfahrt beim Campingplatz bei der Anreise. Man wird dann kurz abgestellt. Der Campingplatzleiter hat so ein Golfmobil, hat dann meine Frau eingeladen, hat sie rumgefahren auf dem Campingplatz und hat uns den Platz gezeigt. Und als sie zurückkam, durften wir dann mit dem Wohnwagen dorthin fahren. Von der Struktur her finde ich ihn sehr interessant. Das ist so ein bisschen Hanglage und da sind immer so einzelne Stufen. Auf den Stufen sind so einige Stellplätze, so 4 bis 8. so kommt es nicht zu so einer Gleichmäßigkeit, sondern es verteilt sich alles so schön wie in so einer Schrebergartenanlage. Dazwischen sind dann Büsche und sind auch einige Bäume schon höher gewachsene. Ich vermute, das Gelände war früher mal so ein Betriebsferienheim, wo früher vielleicht noch ein paar Baracken standen. Und eine größere aus Stein, Massivstein, war auch noch und war zum Waschhaus umgebaut. Das Waschhaus oder das Servicehaus war in sehr neuem Zustand, alles neu gefliest. Man muss sich vorstellen, man geht in einen sehr breiten Flur, wird bald sagen 3 bis 4 Meter breit. Und links und rechts gehen dann Damentoiletten, Herrentoiletten, ein Spielraum gab's, Waschmaschinenraum, Abwaschraum. Also Abwaschen war nicht wie bei vielen Zeltplätzen draußen, so unterm Vordach, sondern war ein fester Raum. Da war auch schon ein bisschen geheizt und ich denke, der eignet sich auch für Wintercamping. Alles sehr groß und großzügig, also auch die Räume waren nicht so eng und das kam uns sehr entgegen durch das Corona. Weiß man ja, dass man sich da nicht so auf die Pelle rücken soll. Beim Duschen kann ich sagen, keine Marken. Das war im Preis mit drin. Und ich will euch auch kurz die Preise mal nennen. Also Erwachsene mit Dusche 8 Euro, Wohnmobil, Wohnwagen mit Auto auch eh 8 Euro. Kleines Zelt 4, ein großes Zelt 5 Euro, ein Hund 2,50 Euro. Und dann gab es am Tag eine Strompauschale von 3 Euro. Nur mal grob. Ansonsten gab es gleich beim Eingang eine Schranke und da war das Rezeptionshaus. Das war ein sehr großes Haus, zweistöckig. Unten war eine Rezeption drin, innerhalb dieser Rezeption. Gleich Verkauf des täglichen Bedarfs. Also es waren ein paar Kühltruhen hingestellt, mehrere Kästen Bier, verschiedene Sorten alkoholischer und alkoholfreier Getränke. Und was man halt sonst noch braucht, so ein bisschen Knapperspaß und so, war nicht so groß, aber alles sehr sauber. Die Zeltplatz, die Campingplatzbetreiber, war ein älteres Ehepaar, die Selbsterfahrung mit Camping haben. Also ich habe mich da mal mit denen unterhalten, die waren auch viel unterwegs bis unten in Italien und so mit Wohnwagen. Ich weiß nicht, ob noch eine jüngere Familie dabei ist. Es wird auch noch gebaut. Also neben dem Rezeptionsgebäude wird noch so eine Art Carport für Maschinen und so weiter gebaut. Aber ansonsten macht der ganze Platz einen gepflegten Eindruck. Die Straßen dazwischen sind nicht immer manchmal noch so Betonplatten. Ich denke, das ist auch noch aus alten Zeiten. Lässt sich aber gut befahren. Es ist auch Platz für sehr lange Wohnmobile oder Wohnwagen. Also da gibt es auch spezielle Zeltplätze auf einer Wiese, wo man doch sehr lange Gefährte hinsetzen kann. Es gibt Lagerfeuerstelle. Das Grundstück ist komplett eingezäunt. Also hinten, genau entgegengesetzt von der Rezeption, gibt es noch einen Ausgang. Gerade für Leute mit Hunden, so ein Gassitürchen. Das ist zwar ständig abgeschlossen, aber gegen Pfand von 10 Euro kann man sich an der Rezeption einen Schlüssel geben lassen, den man während des ganzen Aufenthalts behalten kann. Das war für uns ganz günstig. Und das Schöne ist, man geht durch dieses Gassitürchen über die Straße und ist in den Felsen. Man ist direkt in der Sächsischen Schweiz in den Felsen, und zwar in den Nikolsdorfer Felsen. Und die sind sehr, sehr interessant. Ja, das so viel zum Campingplatz. Ich verlinke euch da auch einiges wieder. Und ihr könnt da selber noch nachlesen und nachschauen. Eine Ruhezeit gibt es auch von 12 bis 15 Uhr, glaube ich. Also wir sind erst 15 Uhr reingekommen. Man hat eine Marke, also dass die Schranke hochgeht. Wie fast überall heutzutage. Ja, am Donnerstag angereist. Alles angeschlossen. Und ich war dann mal im Sanitärgebäude, komme zurück. Und da tröpfelt es vorne aus meinem Wohnwagen raus. Dachte ich, oh, was jetzt wieder? Wir hatten alles aufgefüllt und meine Frau hatte in der Zwischenzeit mal das Waschbecken in der Badkabine betätigt. Da kam auch einiges Wasser, aber halt nicht mehr so mit Druck, wie es sonst gewohnt war. Und dafür lief dann das Wasser unten aus dem Wohnwagen raus. Nun standen wir einigermaßen günstig, sodass es nicht durch den ganzen Wohnwagen unten unterhalb vom Festbett ist es etwas lang. Gleich geschaut und festgestellt, tja, ein Defekt. Und zwar Am Wassertank, wer das kennt, ist ja oben dieser schraubbare Deckel drauf. Dieser Deckel ist ja vollgestopft mit Leitungen. Einmal geht da die Elektroleitung für die Wasserpumpe in diesem Wassertank durch. Dann geht der Ansaugschlauch, der dann das Wasser weiterleitet zu dem Waschbecken, zur Spüle und zum Waschbecken im Bad durch diesen Deckel. Und die sind verschraubt und genau da, dieser Wasserschlauch, der durch diesen Deckel geht, diese Verschraubung, die war da angebrochen. Und wenn da Wasser angesaugt wurde, ging da auch mächtig Spritzer an dieser Stelle raus. Und aber es war halt nur ein kleines Loch. Trotzdem hat es gereicht. Ich habe dann versucht, das zu kleben oder Klebeband drum zu machen. Und dabei ist es mir dann ganz abgebrochen. Da muss ich jetzt auch mal sehen. Es ist nicht so einfach, da irgendwie so einen Durchlauf zu finden oder wieder so eine Verschraubung. Aber wozu hat man 3D-Drucker? Versuche ich es halt auf diese Weise. Die nächste Saison ist ja noch ein Weilchen. Es war die letzte Ausfahrt und ich denke, dass ich das dann wieder hinkriege. Und wenn man dann in der Sächsischen Schweiz ist, nimmt man sich doch ein, zwei Tage mehr. Und wir hatten den Freitag geplant für eine größere Wanderunternehmung. Und was liegt in der Nähe? In der Nähe liegt das Bielertal. Das Bielertal ist eines der schönsten Täler der Sächsischen Schweiz und, wie ich gelesen habe, auch das am größten zusammenhängende Klettergebiet in der Sächsischen Schweiz. Ich kann das auch nur empfehlen, auch deshalb, es sind nicht so diese wahnsinnigen Aussichtspunkte dort vorhanden, weil was mich im letzten Jahr so ein bisschen angemosert hat, ist, ich folge ja vielen Fotografen und diese berühmten Fotografen, wie sie alle heißen, waren fast alle in der Sächsischen Schweiz und haben fast alle vom selben Punkt ein Bild gemacht. Dann gibt es auch diese Hotspots und die sollen geheim bleiben und dann gibt es wieder Fotografen, die erzählen, wo das ist. Es ist ein Drama. Jedenfalls gibt es da so einen berühmten Felsen, wo dann auf dem nächsten Felsen so ein einzelnes Bäumchen hochsteht, haben bestimmt schon viele gesehen. Und das wird fotografiert bis zum geht nicht mehr. Natürlich dann die ganzen Amateure strömen da auch hin. Aber egal. Man sollte es doch mal in der Sächsischen Schweiz gucken, ob man nicht doch in Gebiete kommt, die nicht so überlaufen sind. Wenn man Sächsische Schweiz hört, geht es immer gleich Bastei, Kuhstall und so weiter. Die Lokomotive, Kirnitschtal, Schrammsteine. Das sind alles so Hotspots und Bielertal ist doch nicht so oft im Gespräch und wie ihr nachher sehen werdet, auch die Nikolsdorfer Felsen. Also man sollte auch in der Sächsischen Schweiz mal ein bisschen abseits schauen und findet dort wirklich schöne, einsame Orte, die auch landschaftlich, klettermäßig oder felsmäßig sehr schön sind und auch immer wieder schöne Motive für Fotografen bieten. Ja, wir haben uns dann aufgemacht ins Bielertal. Am besten man fährt bis Königstein, von dort führt dann eine Straße hinter. Das zieht sich sehr, sehr lang erst. Mit vielen Pensionen, schönen Villen. Und wir sind dann bis zum Wanderparkplatz Räuberhütte gefahren, haben dort das Fahrzeug abgestellt, Hund geschnappt und sind dann los. Ich habe von dieser Tour viele Bilder gemacht, sie sind nicht alle so toll geworden, aber ich verlinke euch die auch in den Shownotes, weil ich hatte das erste Mal meine neue Kamera mit und man muss sich erst mit jeder neuen Kamera einspielen. Es gibt neue Menüs, es gibt neue Einstellungsmöglichkeiten. Die Einstellungsmöglichkeiten sind wieder an anderen Stellen vorhanden wie an der alten Kamera. Deswegen war das nicht immer so toll. Ja, wir sind dann linksseitig des Bielertals, Bielertal aufwärts durch die Felsen. Auch sehr zu empfehlen für Familien, weil die Kinder dort viele Möglichkeiten haben zu klettern und auf Steinen und Felsen rumzuklettern. Natürlich immer unter Beobachtung der Eltern, weil es ist auch nicht immer ungefährlich. Aber weiter hinten dann Treppen, einzelstehende Felsen, wunderschöne Fotomotive und andere Sachen. Das Bielertal, die Felsen ziehen sich dann bis hinten zur tschechischen Grenze, wo es dann auch weitergeht. Wir sind dann dort hinten abgestiegen und unten im Tal fließt die Biela, ein richtig schöner, glasklarer Gebirgsbach. Abgestiegen sind wir beim Gasthof Otto Mühle. Ja, da weiß ich auch wieder nicht so. Es war Corona-Zeit. Ich gehe da nicht so gerne in Gaststätten rein. Die war offen. Sie hatten auch ein Angebot. War auch nicht gerade billig. Wahrscheinlich, wenn wenig Leute kommen, muss man die Preise ein bisschen hochschrauben. Und so 100, 200 Meter gegenüber auf der anderen Straßenseite war dann ein Imbiss mit dem Namen Dachsensteinbaude. Das war nur ein Imbiss. Die haben halt nur ihre Gerichte aus einem Fenster gereicht. Draußen waren Stühle und alles aufgestellt, auch wenn es nicht so warm war. Es war ein bisschen nieselig und trübe. Aber dort war voll und in der Gaststätte fast gar nicht. Und die haben auch ein bisschen mürrisch geguckt, immer in Richtung dieser Baude, weil da die meisten sich aufgehalten haben. Aber da muss ich doch so flexibel sein und muss vor meine Gaststätte auch ein paar Tische mit einem Schirm aufstellen und muss da drüber verkaufen. Da wären bestimmt auch einige kommen. Jedenfalls im Biergarten war da. Naja, manche sind halt doch nicht so flexibel. Ja, dort haben wir dann einen kleinen Imbiss genommen und sind dann im Tal, direkt an der Biela, geht noch ein schöner Wanderweg unterhalb der Felsen wieder zurück. Da gibt es auch interessante Quellen und andere Sachen. Natürlich kann man auch auf der anderen Straßenseite wieder zurück über andere Felsen, die auch zum Bielertal gehören. Also dort gibt es viele Möglichkeiten zu wandern. Und im Sommer ist das wahrscheinlich noch um einiges schöner. Bielertal, wie gesagt, eine große Empfehlung von mir. Dann sind wir zurück, sind noch nach Königstein. Was soll ich sagen? Königstein fast wie ausgestorben. Durch Corona, es hatte eine große Konditorei dort am Busbahnhof auf. Da stand man dann auch Schlange, weil es da auch die berühmte Eierschecke gibt. Die sächsische Eierschecke, und die wollte ich mir auch nicht entgehen lassen. Haben wir uns dann auch noch mal kurz angestellt. Es war dann auch draußen einiger Publikumsverkehr. Also die haben dann auch draußen gesessen und haben Kaffee getrunken. Und wer Königstein kennt, da gibt es ja diesen langen Bahndamm mit diesen gewölbten Viadukt da durchgelaufen und man konnte auf die Elbe sehen und da war auch reger Schiffsverkehr. Da habe ich auch noch ein paar Bilder gemacht. Also diese Touristenschiffe, die waren auch noch unterwegs. Da gibt es ja auch eine richtige Linie, wo man einsteigen kann, kann dann nach Dresden fahren oder zum nächsten Ort. Auch die Fähre über die Elbe direkt dort bei Königstein war im Betrieb, sodass ich da noch ein paar schöne Bilder machen konnte. Direkt auf der Festung Königstein war ich nicht. Da waren wir schon öfters. Und die lag auch ziemlich im Nebel. War ein schöner Tag. Wir sind dann wieder zurück. Haben dann auch vom Campingplatz Nickelsdorfer Berg nochmal einen größeren Spaziergang gemacht. Direkt hinter dem Campingplatz fangen große Wiesen an. Auch mit Wanderwegen. Und von dort hat man von hinten einen sehr, sehr schönen Blick auf die Festung Königstein. Auch da gibt es ein paar Bilder. Ja, und sonst ging dann der Abend auch zu Ende. Denn am nächsten Tag begannen die Wettkämpfe. Ja, und so günstig mit unserem Campingplatz wie diesmal hatten wir es noch nie. Denn wir schauten eigentlich einfach nur hinten aus unserem Fenster und sahen das Wettkampfgebiet. Und zwar war das ein Gebäude so im Wald und das nannte sich Walderlebniszentrum. Es war eine größere Baracke mit Küche und allem drum und dran, Aufenthaltsräumen, ich denke Lagerfeuerplatz. Und da war eine große Wiese dran und das war das Wettkampfzentrum. Natürlich hielten alle weit Abstand. Ja, ich war nachmittags dann dran und habe mir so überlegt, ja, wie mache ich es denn nun? Ich wollte eigentlich filmen. Ich hatte auch einiges dabei, 360-Grad-Kamera, die GoPro. Dachte ich eigentlich, das machst du mit der GoPro. Ja, wie machst du es? Setzt du dir auf den Kopf, machst du dir wieder ein paar Schnallen um deine Birne? Hatte ich keine Lust. Ich habe mir ein sehr, sehr leichtes Handstativ genommen, habe die draufgeschraubt und bin dann zum Start. Der war noch so einen Kilometer entfernt. Das ist dann auch ein Bild. Ja, und ich bin dann losgelaufen, wo ich mit meiner Zeit dran war. Es fanden wenig Gespräche so im Vorfeld statt, weil doch alle wirklich sich an die Regeln hielten und standen weit auseinander. Ich habe dann immer mal die Kamera in der Hand gehabt, eigentlich fast während des ganzen Laufs, und habe sie angeschaltet, ausgeschalten. Nun hat die Kamera einen Videostabilisator eingebaut, aber bei dem Gelände und bei der Geschwindigkeit, die ich da laufe, schafft auch der das nicht so hundertprozentig. Ich hatte den ersten Tag ganz schön zu tun. Ich glaube, in meiner Altersklasse waren 20 Mann, die durchgekommen sind. Ich hatte dann den 19. Aber ich muss dazu sagen, ich bin halt oft stehen geblieben, habe gefilmt. Dieses Video könnt ihr sehen. Das habe ich euch natürlich verlinkt auf YouTube. Auch wenn es nicht so vorwärts ging manchmal, es war auch viel Bewuchs in diesem Gelände. Also dichter Bewuchs manchmal, wo man doch schon die Posten etwas im Gebüsch suchen musste. Trotzdem, es war fantastisch. Ein wunderschönes Gebiet. Karte lesen war nicht so einfach, weil man auf so einer Karte, die zwar schon einen anderen Maßstab hatte, in diesem Fall von der Mitte war es 1:7500 mit einer Äquidistanz von 5 Metern auf A3. Auch dort lässt sich nicht alles haarklein so fein schraffiert, wie die Felsen dort waren, auf die Karte übertragen. Dadurch war es nicht immer so einfach, seinen Weg zu finden. Aber letztendlich habe ich alle Posten gefunden und wie gesagt, unterwegs stehen geblieben, Video gemacht. Ich denke, es ist ganz gut geworden. Ja, war zufrieden und war eigentlich eingelaufen. Ich muss dazu sagen, die Nickelsdorfer Felsen oder Nickelsdorfer Wände, eine schöne Landschaft. Unter anderem befindet sich dort noch eine Freilichtbühne aus den 60er Jahren. Die Naturbühne Leupoldishain. Wer dort mal in der Nähe ist, sollte mal vorbeischauen. Es hängt sogar noch ein Plakat dort von 1961, die Veranstaltung damals. Und ist heute noch in einem guten Zustand. Ich denke, die wird auch immer mal noch genutzt. Drumherum alles schön Felsen. Also nicht so groß wie die Felsenbühne Raten, aber doch ein imposantes kleines Theater, wo man noch einiges machen kann. Ja, der Abend war da nichts mehr Spannendes. Gaststätten und so war ja nicht angesagt. Und dann kam der Sonntag. Und zwar der Vielposten-OL. Vielposten-OL ist auch wieder eine spezielle Art des Orientierungslaufs. Und zwar auf normalen Streckenlängen, aber unwahrscheinlich viele Posten. Bei diesem Vielposten-OL geht es nicht nach Altersklassen, sondern es werden vier Strecken angeboten. Die Moosmutzel, genannt, weil sie halt für Kinder geeignet ist. Die ist 2 Kilometer lang. Die Kurzstrecke ist 2,3 Kilometer lang. Die Moosmutzel hat 19 Posten, die kurze hat 26 Posten. Dann gibt es die Mittelstrecke mit 50 Posten, 4,8 Kilometer. Da haben ungefähr 125 Läufer teilgenommen. Und die Langstrecke mit 112 Posten auf 8,5 Kilometer. Und das waren ungefähr 88 Teilnehmer, 90 Teilnehmer. Ja, die Karte war wie vom Vortag, ich glaube 1:7500. Ich glaube, bei der langen Strecke wurde sogar Kartenwechsel oder Karte umdrehen gemacht. Ich habe euch mal die Postenbeschreibung verlinkt, also 112 Posten, die passen gerade so auf ein A4-Blatt. Und im Video seht ihr auch einen Auswertungszettel am Ende des Videos und die Karte suche ich euch auch bei und werde die auch noch ein bisschen abbilden. Weil die lange Strecke ging dann doch sehr lang. Die führte dann noch in so ein Felsenlabyrinth, ein bisschen weiter weg von den Nickelsdorfer Wänden. Und ja, ein besonderes Augenmerk musste auch auf die Chips gelegt werden, die wir mitführen. Also die SI-Cards, die wir am Finger haben, die mussten einer bestimmten Generation entstammen. Ich habe zum Beispiel noch einen ganzen alten der ersten Generation. Da gehen, glaube ich, nur maximal 30 oder bis 40 Posten drauf. Und man brauchte schon gerade für die große Strecke einen bestimmten Chip-Generation, wo dann über 100 Lochungen draufgehen. Das war noch zu diesem Thema. Ja, ich spreche mal nur von der Langen. Also die erste Läuferin, die dort gewonnen hat, ist die Kerstin Uibopin gewesen mit 1:55 und der erste Läufer war Moritz Döllgast in 1:23. Das sind schon Zeiten mit so einer Anzahl von Posten, 112 Posten. Auch bei meinem Video, ich bin am zweiten Tag auch wieder mit der GoPro gelaufen, wo ich viel besser war. Also wir waren ungefähr, ich bin die Kurzstrecke, also 26 Posten auf 2,3 Kilometer gelaufen, weil ich den Vielposten noch nie mitgemacht habe, wollte ich mal testen. Und hat mich halt auch mehr auf das Filmen konzentriert. Und ich habe den 41. gemacht. Gerade so meine Frau geschlagen. Die kam zwei Plätze hinter mir oder drei. Aber wie gesagt, ich habe ja gefilmt. Es war einfacher, der Vielposten-UL. Aber wie gesagt, auf dieser Strecke von 2,3 Kilometer, dann 26 Posten, kann sich ja jeder ausrechnen, alle wie viel Meter da ein Posten kam. Aber durch diesen Fels halt waren die nicht weit sichtbar. Man musste durch Höhlen durch, man musste durch Unterführung durch, in Klippen rein, in Spalten rein und so weiter. Aber schaut euch das Video an. Ich glaube, da erfahrt ihr den besten Eindruck. Ist auch nicht immer ganz ungefährlich. Man wandelt auch manchmal in Höhen von 10 Meter auf den Felsen rum, guckt nach unten, sieht dann unten den Posten, muss sich wieder irgendwie einen Weg nach unten suchen. Also es macht einen riesen, riesen Spaß. Ich hoffe, dass der Orientierungslauf uns erhalten bleibt. Dieser wurde übrigens von der TU Dresden durchgeführt als Veranstalter und dafür verantwortlich innerhalb des Vereins waren hauptsächlich die Jugend. Also der ganze Wettkampf wurde hauptsächlich von der Jugend bestritten. Die machen da ihre Bewährungsprobe sozusagen, ob sie auch in Eigenregie einen Wettkampf durchführen können. Und das haben sie schon öfters bewiesen. Alles war gut und gerade auch dieses Jahr wegen Corona keine Siegerehrung. Danach auch keine großen Grüppchenbildungen. Viele kamen mit dem Auto gelaufen, wieder ins Auto zurück. Wie gesagt, das ist halt nicht das Schöne. Auch kamen nicht viele von weit her. Diese Sächsische Schweiz liegt ja doch ziemlich östlich von Deutschland. Trotzdem hat es viel Spaß gemacht und man hat sich mal wieder gesehen. Ich möchte aber an dieser Stelle noch mal kurz was zu YouTube sagen und meinen Videos. Erstmal jedes Video, was mit Geschwindigkeiten aufgenommen wird. Egal, ob es vom Fernsehen ist, ihr könnt das auch mal beobachten. Schnelle Autorennen und so weiter. Links und rechts werden die Bilder immer verschwommen. Das ist so. Und auch bei meinem Lauf, wo die Kamera ständig in Bewegung ist, ist das nicht so ohne. Ein großes Zutun hat dann nochmal YouTube selbst. Wenn man diese Videos hochlädt, werden die nochmal gepackt um mindestens das Dreifache von dem eigentlichen Größe, mit dem ich das hochlade. Also wird auch die Qualität dadurch schlechter. Jetzt habe ich mich damit mal ein bisschen beschäftigt und habe rausbekommen, also YouTuber, die keine großen Abonnenten haben und so weiter, bekommen noch einen schlechteren Codec. Also wenn ich mein Video hochlade, wird ein Codec neu draufgesetzt auf meine Aufnahmen sozusagen und der wird dann auch benutzt beim Abspielen. Und das sieht manchmal wirklich unter aller Sau aus. Da kann ich aber nichts dagegen machen. Jetzt gibt es Gerüchte, man kann diese Videos in 4K drehen und dann hochladen. Wenn sie in 4K hochgeladen werden, kommt ein besserer Codec. Den Codec kann man rausfinden, indem man auf ein YouTube-Video mit der rechten Maustaste klickt. Dann geht ein Menü auf und man sollte ganz unten auf den Punkt klicken, Statistiken für Interessierte. Dann geht wieder ein Fenster auf und in diesem Fenster ist dann in einer der unteren Zeilen Codecs angegeben. Hat man den schlechten Codec, hat man den AVC1. Hat man den guten Codec, hat man den VP09 oder 07. Also das ist der Unterschied. Alles, was mit VP09 und 07 gezeigt wird, ist in weitaus besserer Qualität. Ja, nun kann ich aber nicht jedes Video in 4K da hochladen. Das sind erstmal riesige Datenmengen. Das dauert auch seine Zeit. Der Traffic spielt eigentlich keine Rolle mehr. Und ich habe es auch schon versucht. Bei mir hat es nicht gleich geklappt. Ich weiß nicht, ob das auch erst wieder eine sehr lange Zeit der Verarbeitung braucht, bis das dann in dem anderen Codec abgespielt wird. Ich habe aber jetzt rausbekommen, es gibt einige Videos bei mir, vor allem auf ola.de. Also wenn ihr YouTube geht, auf ola.de in der Suchzeile eingeben, dann kommt ihr zu meinen Orientierungslaufvideos und da haben einige über 1000 Abrufe und ich vermute, wenn die über 1000 Abrufe sind, dann wird auch auf dem besseren Codec umgeschalten. Ihr könnt mal schauen, könnt dann mal ein Video aufrufen mit über 1000 Abrufen und rechte Maustaste ganz unten in den Menü Statistiken und dann seht ihr, mit welchem Codec die Videos zurzeit bei YouTube laufen. Nur das dazu, falls einmal auffällt, dass die Qualität nicht so ist. Die Originale sehen alle bei mir weitaus besser aus. Ich kann es aber nicht ändern. Und anders möchte ich sie zurzeit auch nicht zur Verfügung stellen. Also auf einen eigenen Server oder irgendwie zum Runterladen möchte ich nicht. Das nur nochmal zu YouTube und wenn es halt mit der Qualität nicht so stimmt. Ansonsten, wenn ihr ein Video in einer besseren Qualität sehen wollt, klicken, 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 bis wir über 1000 sind. Dann klappt es auch mit dem Video. Wir waren dann fertig und es hieß dann, die lange Strecke ging dann noch ziemlich weit nach hinten in ein sogenanntes Labyrinth. Und da wir noch einen ganzen Nachmittag Zeit hatten, haben wir uns dann aufgemacht und sind zu diesem Labyrinth gewandert. Und dort konnte ich dann auch noch mal einige tolle Videoaufnahmen machen, die ihr auch in diesem Video seht. Ich habe es dann auch gekennzeichnet mit Labyrinth. Das war dann noch mal ein bisschen anderes, defiziles Gebiet. Da war auch ein bisschen mehr Publikumsverkehr, weil dieses Labyrinth lässt sich von der anderen Seite auch erwandern und da war es ziemlich voll. Aber trotzdem wurde wahrscheinlich kein Posten geklaut oder so. Es standen auch Beobachtungsleute im Gelände, damit da alles seinen Gang ging. Ja, wie gesagt, war eine schöne Veranstaltung. Wir sind dann zurück und am Montag auch wieder Richtung Heimat gefahren. Ich werde wieder mal zu so einem viel Posten-UL fahren, da es auch heutzutage sehr selten geworden ist, dass man noch zwischen den Steinen in der Sächsischen Schweiz laufen darf, ist ja alles Naturschutzgebiet. Das muss ja lange geplant werden und mit den Behörden abgesprochen werden. Daher nochmal auch über diesen Podcast einen herzlichen Dank an die Veranstalter. Es ist wieder eine Reise wert gewesen in die schöne Sächsische Schweiz. Das Schöne halt für uns war, dass der Campingplatz direkt am Wettkampfzentrum war, 200-300 Meter entfernt. Ich konnte mich in meinem Wohnwagen umziehen und konnte dann auch schnell durchs Gassitürchen in die Duschen gehen, konnte mich duschen und dann nochmal zum Wettkampfzentrum gehen. Man trifft ja doch einige bekannte Leute, mit denen man sich unterhalten kann. Das war so dann der Abschluss. Abends haben wir nochmal einen kleinen Rundgang gemacht und wie schon gesagt, dann am Montag in aller Ruhe zurückgefahren. Wie gesagt, den Campingplatz kann ich nur empfehlen. Man geht wirklich über die Straße. Ich verlinke euch auch noch mal ein Bild aus OpenStreetMap, wo ihr da Campingplatz seht und seht dann gleich die Nickelsdorfer Wände. Auch die Anordnung dieser Wände, also die stehen in mehreren Streifen hintereinander und dadurch führen dann Wege. Ja, das ist halt sehr interessant. Man kann sich da wirklich 1-2 Tage wunderbar tummeln. Außerdem dann noch Bielertal in der Nähe. Nicht weit ist auch, glaube ich, der Papst oder Pfaffenstein. Königstein ist interessant. Also ich werde auf jeden Fall, wenn ich in die Sächsische Schweiz fahre, diesen Campingplatz wieder anfahren. Auch wenn ich von dort vielleicht ein bisschen weiterfahren muss, wenn ich in den hinteren Bereich will. Zur Anfahrt Autobahn geht ja dann Richtung Dresden-Prag. Und da nicht die Abfahrt von Pirna nehmen, denn Pirna durchzufahren kostet ungefähr schon mal wieder eine halbe Stunde. Wir haben das dann auf dem Heimweg gemacht und naja, wie gesagt, es war dann halt eine halbe Stunde länger. Viele Ampeln, viele Verkehrsstaus durch Pirna, weil das auch so eine Hauptstrecke ist. Man sollte dann eine Abfahrt weiter in die Felsen reinfahren, nach Leupoldishain, was so der nächste Ort ist. Während der Recherchen hier zu diesem Podcast muss ich auch immer diese Internetseiten alle abgrasen. Habe ich dann auch noch eine schöne Seite von der TU Dresden gefunden, die nennt sich Blogspot. Dort fand ich viel interessante Sachen aus der Vergangenheit des Vereins, was da schon alles stattgefunden hat. Und auch das verlinke ich euch mal. Wer so in den letzten Jahrzehnten blättern will, was in der Sächsischen Schweiz, in Sachsen so an Orientierungslauf stattgefunden hat, welche Wettkämpfe es gab und auch ein paar kuriose Dokumente, die dort hinterlegt sind, regen doch immer wieder zum Schmunzeln an. Natürlich lege ich euch auch immer wieder ans Herz, auf osport.de zu gehen. Das ist die Deutschlandseite vom Orientierungssport. Dazu gehört, wie ich immer wieder sage, der Orientierungslauf, der Ski-OL, Mountainbike-OL und der Trail-O. Was das ist im Einzelnen, lest ihr bitte dort nach. Auch das verlinke ich wieder. Und da gab es auch im schwarzen Brett, also es gibt dort ein schwarzes Brett, das kann jeder lesen, das ist öffentlich. Wen das interessiert, wer noch kein Orientierungsläufer ist und möchte sich ein bisschen informieren. Und da gab es wieder einen kleinen Eintrag. Wer jetzt kleine Kinder hat und möchte denen mehr Sport bieten, da gibt es in Deutschland eine neue Seite, finde den Sport für dein Kind, heißt das. Auch das verlinke ich. Tinongo nennt sich die Seite, tinongo.de. Und da sind alle Sportarten vorgestellt in Bezug auf Kinder. Die Sportarten werden dort erklärt und unter anderem wurden viele angeschrieben, unter anderem auch der DTB wahrscheinlich, Deutsche Turn- und Sportbund. Und dazu gehören auch die Orientierungsläufer und die Orientierungssportler haben es dann selber in die Hand genommen und haben da auch einen Beitrag eingereicht. Schaut mal nach, wen das interessiert, gerade für Kinder, die viel Bewegung brauchen. Können auch Familie nachschauen. Vielleicht interessiert sich doch einer für den O-Sport und möchte mal mitmachen. Auf osport.de gibt es dann auch Karten, wo die Vereine zu finden sind in der Nähe der Wohnorte. Es gibt überall Schnupperläufe, man kann zu jedem Wettkampf kommen und mal im Orgbüro fragen, ob man mal versuchen kann. Da wird nie einer Nein sagen. Wenn Bedarf besteht, gibt es auch Sportler, die einen begleiten und einen ein bisschen einweisen. Aber wie gesagt, man sollte mal vielleicht zu einem Training zu so einem Verein gehen, was dann wahrscheinlich nützlicher ist. Ja, das war es eigentlich heute im Großen und Ganzen. Etwas verspätet noch vom letzten Jahr. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. In der nächsten Folge, die ich wahrscheinlich auch noch im Januar veröffentlichen möchte, wird es viel um Technik gehen. Ich werde so ein bisschen erzählen über meine neue Fotokamera, wieso, warum. Es wird einiges um Fototechnik gehen. Man kauft ja so eine Kamera und dann braucht man wieder einige Zusätze, was es für Zusätze gibt. Vielleicht auch interessante Anregungen für andere, wie bestimmte Handschlaufen und sowas. Wie geht es bei mir weiter? Ich habe geplant einen Workshop an der Küste auf Norderney, einen Fotoworkshop. Ob das was wird, das wird im März sein, Anfang März. Ob das schon was wird wegen Corona, weiß ich noch nicht. Würde mich freuen, wenn es trotzdem klappt. Aber ich denke, solche Veranstaltungen werden erst wieder stattfinden, wenn man sich impfen lassen kann oder wenn man geimpft ist. Ansonsten fotografiere ich hier viel in der Gegend. Auch nach diesem Wettkampf, nach diesem Vielpost-Noel, habe ich hier zwei Wanderungen unternommen. Einmal in der Nähe von Schmalkalden, Fambach, Hesles, gibt es den sogenannten Nüsleshof. Das war früher ein Waldschwimmbad mit Gaststätte, das war ein Betriebsferienheim. Dort stehen heute noch Bungalows, die damals vermietet wurden. Und dann gibt es auch noch eine kleinere Bungalow-Siedlung, richtig, aus diesen 0815 DDR-Holzbungalows. Die stehen immer noch. Ich war in keinem drin, ich weiß nicht. Aber dieses Gelände ist jetzt auch als Campingplatz ausgewiesen. Ich muss erst mal schauen, ob der irgendwo in Camping-Info schon drin ist. Auf jeden Fall steht ein Schild, hatten so zwei Finnhütten zusammengestellt, die auch schon älter sind aus DDR-Zeiten, wo der Waschraum und die Sanitäranlagen sich drinnen befinden. Rezeption ist dann nochmal ein ganzes Stück, ich glaube fast einen Kilometer entfernt, weil das gleichzeitig die Verwaltung von diesem anderen Bungalowdorf ist. Ich werde euch informieren, wie das ist. Dort war ich im Herbst, wo richtig bunte Blätter waren. Auch da verlinke ich euch mal die Bilder von dieser Gegend und von diesem Bungalows und wie es dort aussieht. Vielleicht kommt ja mal jemand vorbei und sucht hier in der Nähe mal eine Unterkunft per Wohnmobil oder Wohnwagen. Und dann war ich noch in der Nähe von Oberhof. Wer Oberhof kennt, man muss da so von uns her so ein Tal hochfahren, das Haseltal. Mit Steinbach-Hallenberg, Unterschönau, Oberschönau. Und in Oberschönau gibt es dann links am Hang auch einige Felsen. Diese nennen sich die 12 Apostel. Ist auch jeder bezeichnet mit Namen der Apostel. Kann man auch in diesen einschlägigen Apps nachschauen, wie Alpinfex und Maps.me. Und dort sieht man dann auch die Namen der Felsen. Da habe ich keine Bilder erstmal zu bieten, weil ich da viele Familienbilder gemacht habe. sehr interessantes Wandergebiet. Obwohl ich doch schon sehr lange hier wohne und lebe, war ich da noch nie. Natürlich führen wir da jetzt jeden Besucher hin, der uns so besucht, wenn wir mal wieder wandern wollen. Ja, ansonsten werde ich in der nächsten Zeit viel Skifahren und halt, wenn das Wetter nicht so ist oder nicht so viel Schnee liegt, fotografieren. Auch gestern waren wir wieder hier um Breidenbach, sehr weit unterwegs, habe wieder einige Fotos gemacht. Aber darüber erzähle ich beim nächsten Mal mehr. Ich muss mir nämlich auch eine neue Bildbearbeitung anschaffen. Warum, wieso, beim nächsten Mal. So, ich wünsche euch nun eine schöne Zeit ins neue Jahr hinein. Vielleicht sieht sich der eine oder andere mal mit mir oder trifft sich mal mit mir. Ich denke, Orientierungslauf wird so bleiben. Im ersten Halbjahr ist noch nicht so viel vorgesehen. Es geht erst im zweiten Halbjahr richtig los. Wann ich mit den Impfen dran bin oder andere, wird sich herausstellen. Bin gespannt. Die ganze Zeit ist sehr spannend, wird spannend bleiben in allen Bereichen. Und ich hoffe nur, dass alle ihre Arbeitsplätze behalten können und dass es einigermaßen glimpflich abgeht mit der Wirtschaft. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Wer Fragen hat, in die Kommentare oder per E-Mail direkt an mich. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis bald im Wald. Tschüss, der Jens.